Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Ethik der Migration vom moralischen Recht auf Begrenzung der Zuwanderung. Ein Vortrag mit Sebastian Ostrich, aufgezeichnet am 24. September 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus zu unserem Vortrag heute Abend mit Sebastian Ostrich zum Thema Ethik der Migration vom moralischen Recht auf Begrenzung der Zuwanderung. Die Migrationskrise dauert an, seitdem 2015 Bundeskanzlerin Merkel die Grenze geöffnet hat. Immer wieder werden Lösungsvorschläge präsentiert, doch eine grundsätzliche Lösung des Problems steht nach wie vor aus. Wir wollen heute dem Problem auf den Grund gehen. Dafür wird heute bei uns der Philosoph Sebastian Ostrich sprechen. Dr. Sebastian Ostrich wurde geboren 1983, hat seine Doktorarbeit über Hegel verfasst und seine Habilitationsschrift über die Ewigkeit und das Leiden an der Zeit. Er ist Privatdozent für Philosophie an der Universität Heidelberg und seit Januar 2024 arbeitet er als Redakteur für die Tagespost. Und Anfang Oktober wird sein neues Buch erscheinen, Serpentinen, die Gottesbeweise des Thomas von Aquin nach dem Zeitalter der Aufklärung. Darüber hinaus befasst sich Dr. Ostrich mit Grundsatzfragen und den politischen Tagesgeschehen in zahlreichen Artikeln, unter anderem für die Welt, die Neue Zürcher Zeitung. Und somit bringt er das mit, was nötig ist, um jetzt dem Problem auf den Grund zu gehen. Herr Ostrich, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das Mikro ist gut positioniert. Danke für die Einladung und danke für die freundliche Einführung. Danke auch fürs zahlreiche Erscheinen. Ja, ich werde heute über die Ethik der Migration sprechen und ich habe den Untertitel ein klein wenig angepasst. Er lautet jetzt naturrechtliche Überlegungen zur Begrenzung der Zuwanderung. Sie werden hoffentlich im Laufe des Vortrags sehen, was es damit oder verstehen können, was es damit auf sich hat. Ja, die Ausführungen werden, wie es in der Natur des Philosophen liegt, einigermaßen philosophisch sein. Ich hoffe nicht zu fordernd, aber wir haben ja dann auch noch, oder zu unverständlich. Das ist ja das Problem, das viele Philosophen haben. Wir können ganz gut denken, aber manchmal es nicht ganz so gut ausdrücken, wie wir denken oder zumindest meinen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion im Nachgang. Und dann können wir alles, was es noch an offenen Fragen gibt, hoffentlich besprechen. Ja, Moral ist links. Diese Ansicht gehört nicht nur auf der Linken zum Selbstverständnis, sondern ist auch bei jenen stark verbreitet, die sich als konservativ oder rechts verstehen. Gleich die erste Anmerkung, ich werde heute nicht terminologisch näher unterscheiden zwischen konservativ und rechts und neurechts und was es da immer noch geben mag. Nehmen Sie es als unterminologischen Sammelbegriff, wenn ich von konservativ spreche, für alles, was nicht links ist. Ja, eine moralische Argumentation hat sich zudem auf allen Feldern der gesellschaftlich-politischen Debatte als diskursive Trumpfkarte bewährt. Ob es nun um den Klimawandel, die Geschlechter- und Familienpolitik oder eben um die Migration geht. Wer die Moral auf seiner Seite hat oder zumindest so auftritt, als sei die Moral sein Verbündeter, hat unweigerlich einen kaum einholbaren argumentativen oder zumindest rhetorischen Vorteil gegenüber seinem amoralischen Gegner. Denn letzterer, also der amoralische Gegner, wird durch seinen Verzicht auf moralische Argumente oder gar seine Gegnerschaft gegen sie als egoistisch, unbarmherzig, ja schlicht unmenschlich erscheinen. Ja, und wie oft, Sie können sich mal fragen, wie oft Sie selber als ja, Egoist, Unmensch und herzlos bezeichnet worden sind, falls Sie einmal migrationskritische Positionen vertreten haben. Als Reaktion auf den vermeintlichen Moralprimat der Linken hat sich in den letzten Jahren unter Konservativen und Rechten das Reaktionsmuster herausgebildet, den moralischen Diskurs zu kritisieren oder sich ihm sogar ganz zu verweigern. Die Moral, so der Vorwurf von konservativer Seite, werde von Linken in Bereiche eingeführt, in denen sie nichts zu suchen habe. Zu denken ist hier etwa an die von Arnold Gehlen herrührende Warnung vor einer Hypermoral, so der Titel eines Bestsellers von Alexander Grau aus dem Jahr 2021. Ich glaube, Herr Grau hat auch sogar hier vorgetragen. Oder denken Sie auch an das Plädoyer gegen einen neuen Tugendterror, wie Tilo Sarrazins Buch von 2014 hieß. Der allgemeine konservative Tenor lautet, im Bereich der persönlichen Lebensführung oder auch der Politik habe die Moral mit ihren Diktaten nichts verloren. So forderte etwa Norbert Bolz in einem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2021 keine Macht der Moral und stellte die Politik als einen Bereich jenseits der moralischen Kategorien von Gut und Böse dar. Wer moralisch argumentiert, verschreibt sich üblicherweise in irgendeiner Form dem Universalismus. Beliebt ist bei Linken vor allem die Berufung auf universelle Menschenrechte, die meist als überpositive Anspruchsrechte statt als individuelle Abwehrrechte gegen den Staat gedeutet werden. Man denke etwa an das behauptete Menschenrecht auf Gesundheit, was natürlich eine entsprechende Gesundheitsversorgung impliziert, oder eben an das angebliche Menschenrecht auf Asyl. Eine weitere Möglichkeit, dem linken Moraldiskurs von rechts zu begegnen, besteht daher darin, den ihm zugrunde liegenden Universalismus in Gänze abzulehnen. Verbreitet ist eine entsprechende Universalismus-Skepsis, besonders bei den neuen Rechten, zumindest insofern diese sich affirmativ auf Armin Mohler bezieht, der eine nominalistische Wende im rechten Denken forderte, also weg von Verallgemeinerungen hin zum Konkreten und Partikularen. Eine universell verbindliche Moral ist aus dieser Sicht heraus nur ein tödliches oder todbringendes Netz, das über die lebendige, sich nicht auf einen allgemeinen Nenner bringende Wirklichkeit geworfen wird. Die Abwehrhaltung der Konservativen gegenüber der Moral zeigt sich vielleicht bei keinem Thema so deutlich wie bei der Migrationspolitik. Während moralische Begriffe wie Menschenrechte und Menschenwürde typischerweise von linken Befürwortern einer liberalen Migrationspolitik benutzt werden, argumentieren Konservative auf scheinbar amoralische, das heißt von den moralischen Kategorien des Guten und Bösen losgelöste Art und Weise, etwa indem sie auf das nationale Eigeninteresse verweisen. Können Sie mich übrigens gut verstehen, auch da hinten? Ja? Wunderbar. Die zentrale These meines Vortrags lautet nun, dass die konservative Moraldistanz, ja Moralvergessenheit, insbesondere bei der Frage der Migration sowohl inhaltlich falsch als auch strategisch schädlich ist. Damit meine ich Folgendes. Anders als viele Konservative denken, gibt es zwischen Moral und rationaler Politik keinen Gegensatz. Bei der Frage der Migration zeigt sich das daran, dass es moralische Gründe gibt, moralische Gründe dafür gibt, die Migration zu beschränken. Konservative sollten sich der moralischen Natur ihrer Argumente für eine restriktive Migrationspolitik bewusst werden und dies zu ihrem Vorteil nutzen. Nicht die Linken, sondern sie sind es, die neben der Wahrheit auch das Gute auf ihrer Seite haben. Auf diese Weise könnten Konservative der linken Diskurshoheit, die sich nicht zuletzt moralisch legitimiert sieht, den Boden entziehen. Die linke Moral ist Pseudomoral. Wahrhaft moralisch dagegen ist die konservativ-rechte Position. Für diese These werde ich im Folgenden in drei Schritten argumentieren. Zunächst wird es darum gehen, zwischen Moral einerseits und Moralismus andererseits zu unterscheiden. Die konservative bzw. rechte Kritik an moralischen Argumentationen ist wohlverstanden, nämlich keine Kritik an der Moral, sondern am Moralismus. Danach wird es darum gehen, die richtige Ethik, also verstanden im Sinne einer Theorie der Moral, zu identifizieren. Moderne moralphilosophische Ansätze fokussieren sich vor allem auf Gebote und Pflichten. Das Glück und das Wohlergehen des Einzelnen spielen dabei ausdrücklich keine Rolle. Die daraus entstehende Opposition von Moral und Eigeninteresse führt zu einem Rigorismus, der Conditio Humana unangemessen ist. Zum anderen kann dieser Rigorismus der Moral paradoxerweise auch der moralischen Beliebigkeit, dem Relativismus, Vorschub leisten. Ich werde noch zeigen, inwiefern das der Fall ist. Entgegen dieser modernen Irrwege in der Ethik möchte ich für eine naturrechtlich fundierte Tugendethik nach aristotelischem Vorbild argumentieren. Diese erkennt nämlich sowohl die sinnlich-leibliche als auch die gemeinschaftliche Natur des Menschen mitsamt seinen Strebungen und natürlichen Interessen und auch kollektiven Interessen als gut an. Ja, erst auf dieser Basis lässt sich die Einheit von Moral und Politik begreifen und eine moralisch fundierte Position mit Blick auf migrationspolitische Fragen entwickeln. Und im dritten und letzten Teil möchte ich dann die migrationsethischen Konsequenzen aus einer solchen in der Natur des Menschen gründenden Ethik ziehen. Hierbei wird sich zeigen, dass es eine moralische Pflicht der politisch Verantwortlichen gegenüber dem Gemeinwesen gibt, es vor den negativen Effekten der Massenmigration zu bewahren. Zwar schließt das Recht der Bürger auf die Begrenzung der Migration nicht grundsätzlich staatliche Hilfspflichten gegenüber Migranten aus, der ethische Maßstab staatlichen Handelns muss dabei aber stets das Gemeinwohl bleiben. Ich beginne also mit dem ersten Teil, Moralismus versus Moral. Wer jemanden des Moralismus bezichtigt, meint dies kritisch und tadelnd. Oft wird diese Kritik mit einem Relativismus verbunden, der die Kategorien von Gut und Böse entweder ganz von sich weist oder ihre Erkennbarkeit in Zweifel zieht. Statt zu moralisieren, solle man pragmatische Entscheidungen fällen. Eine solche Kritik am Moralismus übersieht aber, dass sie selbst einen moralischen Standpunkt einnimmt. Der Moralismus wird selbst als etwas Schlechtes beurteilt, das nicht sein soll. Der Moralismuskritiker erkennt damit zumindest eine moralische Norm an, nämlich die besagt, du sollst nicht moralisieren. Die Kritiker des Moralismus müssen aber keine Angst vor moralischen Urteilen haben, denn Moral und Moralismus sind nicht dasselbe. Eine gute Annäherung an diese Unterscheidung ist eine Aussage Josef Ratzingers, späteren Papstes Benedikt XVI. Und hiermit gebe ich mich gleichzeitig als Katholik zu erkennen, was aber hoffentlich nichts ausmacht an der Argumentation, da sie auch für Protestanten und Atheisten aller Art gleichermaßen Verbindlichkeit beansprucht. Also hier eine gute Annäherung an die Unterscheidung von Moral und Moralismus, die auf Ratzinger zurückgeht und die er mit Bezug auf das Verhältnis von Moral und Ökonomie formuliert hat. Hier also das Zitat Ratzinger. Eine Moral, die Sachkenntnis der Wirtschaftsgesetze überspringen zu können, meint, ist nicht Moral, sondern Moralismus. Also das Gegenteil von Moral. Zitat Ende. Das Kennzeichen des Moralismus ist für Ratzinger offenbar der Mangel an Sachkenntnis. Oder genauer, der Glaube auf die Sachkenntnis in einem bestimmten Bereich, über den man moralisch urteilen möchte, verzichten zu können. Der Moralismus maßt sich also ein moralisches Urteil in einem bestimmten Fall an, ohne die realen Umstände und Gesetzmäßigkeiten, die hier walten, zu berücksichtigen. Der Moralismus urteilt daher gewissermaßen im luftleeren Raum. Er beruft sich auf abstrakte moralische Grundsätze, ohne ihre Anwendbarkeit auf den konkreten Fall geprüft zu haben. Auch in der Migrationsfrage gibt es eine solche oder einen solchen sachkenntnislosen Bezug auf abstrakte Prinzipien. Beispielhaft hierfür stehen die Berufung auf eine allgemeine Hilfspflicht gegenüber Notleidenden sowie eine Berufung auf das Recht auf Asyl. Was die Hilfe für Notleidende betrifft, ist beim Migrationsproblem, wie es spätestens seit 2015 in Deutschland herrscht, zu bemerken, dass allzu oft nicht zwischen Begriffen wie Migrant, Flüchtling und Asylsuchender differenziert wird. Wer ist hier, weil er in seiner Heimat politisch verfolgt wird, Wer, weil er auf ein wirtschaftlich besseres Leben aus ist. Wer, weil er hier Schutz vor Krieg oder Naturkatastrophen finden wollte. Der Verweis, man müsse Menschen, die in Not geraten sind, helfen, tut nicht selten so, als betreffe er alle diese Fälle gleichermaßen. Auf diese Weise aber lässt er sich gewissermaßen bis ins Unbestimmte, Grenzenlose steigern. Gemessen am deutschen Lebensstandard leiden Milliarden von Menschen Not. Dies zum Kriterium der Einwanderungspolitik zu machen, würde bedeuten, einen anderen, in der Tat universellen Grundsatz der moralischen Philosophie zu missachten, nämlich den Grundsatz ultra posse nemo obligatur. Niemand ist dazu verpflichtet, mehr zu leisten, als er kann. Oder, ja, wenn man so will, das Unmögliche sogar hier in diesem Fall zu leisten. Hinzu kommt, dass der Moralist konfligierende Hilfs- und Schutzpflichten zugunsten seines simplizistischen, moralistischen Pauschalurteils ausblendet. Der Schutz und das Wohlergehen der eigenen Familie und der Mitbürger, die öffentliche Sicherheit, die Funktionsfähigkeit des Sozialstaates, ja, die Stabilität des eigenen Gemeinwesens. All diese Gesichtspunkte lassen sich in einer Welt mit endlichen, zeitlichen, materiellen, kognitiven und emotionalen Ressourcen offensichtlich nicht mit einem unrestringierten Hilfsgebot allen Fremden gegenüber in Einklang bringen. Darüber hinaus ist fraglich, ob ein Prinzip, das sich auf individuelles Verhalten bezieht, wie eben der Grundsatz, Notleidenden zu helfen, sich überhaupt ohne weitere auf das Politische übertragen lässt. Und diesen Punkt werde ich später noch sprechen. Was wiederum das proklamierte Recht auf Asyl betrifft, so hat etwa der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau richtig gestellt, dass es sich völkerrechtlich gesehen gar nicht um ein individuelles Anspruchsrecht handelt. Ich zitiere Herrn Vosgerau: Im Völkerrecht ist das Asylrecht kein subjektives Recht von Individuen, sondern ein Recht der Staaten, das den ansonsten geltenden Grundsatz des Verbots der Einmischung in innere Angelegenheiten durchbricht. Ein Staat ist bereits kraft völkergewohnheitsrechtlich gehindert, dem Bürger eines anderen Staates, der zu Hause als Verbrecher oder Verräter gelten mag, Asyl zu gewähren. Ein subjektives Recht darauf gibt es aber jedenfalls im Völkerrecht herkömmlich nicht. Zitat Ende. Aus denselben Gründen geht auch der oft vorgenommene Verweis auf Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen fehl. Dort heißt es: Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Was hier Ausdruck findet, ist, dass Staaten ihre Bürger nicht davon abhalten dürfen, Asyl in einem anderen Staat zu suchen und für den Fall, dass ihnen dieses gewährt wird, auch zu genießen. Es handelt sich mitnichten um das womöglich sogar noch einklagbare Anspruchsrecht eines Individuums, bei einem Staat seiner Wahl Asyl zu erlangen. Der Verweis auf die moralische Pflicht, Notleidende zu helfen, und das Ausrufen eines Menschenrechts auf Asyl erweisen sich im Kontext der Migrationsdebatte also deshalb als Ausdruck eines Moralismus, weil beides auf der Unkenntnis der empirischen und juristischen Sachlage sowie der Ausblendung anderer moralischer Aspekte und Prinzipien basiert. Die hier geübte Kritik am Moralismus hat in etwas anderer Form auch Arnold Gehlen in Moral und Hypermoral geäußert. Gehlen postuliert darin eine Vielzahl bereichsspezifischer Ethiken, so etwa eine Ethik der Nähe, in deren Zentrum das familienbezogene ethische Verhalten steht, sowie einen Ethos der Institutionen einschließlich des Staates. Der Kern des Ethos des Staates ist dessen erfolgreiche Selbstbehauptung, wozu wiederum ausdrücklich politische Tugenden notwendig sind. Und Gehlen zählt dazu etwa Disziplin, Nüchternheit, Wachsamkeit und Ausdauer, Fähigkeit zur Konzentration und, wie er das nennt, rationalen Gefahrensinn. Eine Hypermoral oder auch Moralhypertrophie, in unseren Worten Moralismus, attestiert Gehlen zu Recht dort, wo etwa der dem Nahverhältnis adäquate Ethos der Familie auf andere oder in letzter Instanz sogar auf alle Lebensbereiche ausgedehnt wird. Die Folge einer solchen Expansion ist ein Universalismus der Menschheitsfamilie, der versucht, alle menschlichen Beziehungen wie intime Nahbeziehungen zu behandeln. Dass aus einer solchen Ausweitung, ja Entgrenzung des Ethos, des Nahverhältnisses, eine emotionale, kognitive, ja auch andere und auch soziale Überforderung des Menschen entsteht, liegt auf der Hand. Allerdings wäre es falsch, als Reaktion auf diese Überforderung jedweden Universalismus in der Ethik abzulehnen. Schließlich ist gerade auch die Kritik an der Überforderung, die durch die Ausweitung des Familienethos auf die gesamte Menschheit entsteht, ja, ist auch diese Kritik eben eine normativ-moralische Kritik, die für alle gilt und daher universelle Gültigkeit beansprucht. Und ich glaube, das übersieht Gehlen ein wenig. Ja, zum Abschluss dieses Abschnittes sei noch eine Vermutung geäußert, mit welcher Absicht eigentlich moralisiert wird. Das heißt, worin die sozialpsychische Funktion des Moralismus besteht. Es liegt meines Erachtens nahe anzunehmen, dass der Zweck des Moralisierens in der sozialen Profilierung als guter Mensch liegt. Durch den zur Schau gestellten Moralismus soll die eigene moralische Exzellenz kundgetan und andere, die in der Sache nicht übereinstimmen, mit Blick auf ihr moralisches Niveau abgewertet werden. Der Moralismus hat also eine doppelte markierende Funktion, nämlich sich selbst als gut, den Gegner in der Sache hingegen als böse. Und nicht selten geht mit dieser Markierung auch der verführerische Gedanke einher, dem Bösen dürfe kein Platz eingeräumt werden, weshalb dem Gegner des Moralisierens aus angeblich moralischen Gründen die bloße Teilnahme am Diskurs zu verwehren sei. Moralismus und Cancel-Unkultur gehen daher Hand in Hand. Und wie man jetzt gesehen hat im Fall Charlie Kirk, kann dieses Markieren des anderen als böse dann sogar zu Mord führen. In den letzten Jahren war diese Verquickung bei verschiedenen Themen zu betrachten, insbesondere auch bei der Frage der Migration. Wer mehr als nur kosmetische Kritik an der Migrationspolitik seit 2015 äußerte, wurde schnell als rechtsextrem, fremdenfeindlich oder gar rassistisch abgestempelt. Ich bin mal gespannt, was hier eine Umfrage ergeben würde, wem es so ergangen ist von den Anwesenden. Den Weg zur Diskreditierung der Gegner der offenen Grenzen wies Angela Merkel selbst, als sie im September 2015 den Satz sagte, Zitat, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch dafür entschuldigen zu müssen, dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land, Zitat Ende. Ja, besser lässt sich die emotional erpresserische Qualität des Moralismus kaum zur Schau stellen. Ich komme damit zum zweiten Teil meines Vortrags, in dem ich über die Natur des Menschen, die Tugend und die Politik sprechen werde. Das wird der philosophisch anspruchsvollste Teil, aber der ist einfach notwendig, um dann wieder fundiert auf das Migrationsproblem zurückkehren zu können. Die Abscheu vor dem Moralismus gebiert bei Konservativen nicht selten eine Aversion gegen die Moral überhaupt oder zumindest gegen moralische Argumente, wenn es um Politik geht. Diese Aversion ist berechtigt, solange die Moral, auf die man seine Überlegungen stützt, nicht auf der Natur des Menschen beruht. Unter der Natur des Menschen ist ja seine spezifische, organische, physische und psychische Beschaffenheit gemeint, also die Gesamtheit seiner besonderen leiblich-geistigen Verfasstheit. Also das, was man auch irgendwie sein Wesen, seine Essenz oder seine Natur eben nennen könnte. Zu dieser Natur des Menschen gehört auch sein Glücksstreben. Der Mensch strebt danach, was ihm gut erscheint. Und in letzter Instanz nach dem, wovon er sich Erfüllung verspricht. Der Mensch will mit anderen Worten, dass sein Leben im Ganzen gut sei und gelingen möge. Wer die Frage nach dem Gelingen des menschlichen Lebens zum Ausgangspunkt seiner ethischen Überlegungen macht, bewegt sich in gewissem Maße auf vormodernen Pfaden. Denn es ist das Kennzeichen moderner Moraltheorien, dass sie von Fragen des individuellen Glücksstrebens, des Glücklichseins oder des Gelingenlassens des Lebens absehen und sich allein auf die Gebots- bzw. Verbotsdimension der Moral fokussieren. Am deutlichsten wird dies in der Ethik Immanuel Kants. Ich schätze Immanuel Kant sehr, würde ihn aber immer gegen seine größten Fans, vor allem von links, verteidigen wollen. Was ich jetzt an Kant kritisiere, trifft also vielleicht mehr die, die ihn heute anführen, als ihn selbst. Dem preußischen Aufklärer zufolge ist der zentrale Begriff der Moral die Pflicht, als etwas, das unbedingt zu tun ist, beziehungsweise unbedingt zu unterlassen ist. Was moralische Pflicht ist, ist demnach vollkommen unabhängig von Eigeninteressen, vom persönlichen Wohlergehen und vom Glück. Kants kategorischer Imperativ besagt, dass eine Handlung nur dann moralisch zulässig oder gut ist, wenn sie einem subjektiven Grundsatz, einer Maxime entspringt, die sich widerspruchsfrei universalisieren lässt. Es geht bei der Moral, wie Kant sie konzeptualisiert, damit letztlich um eine im weitesten Sinne logische Konsistenzprüfung eines Handlungsgrundsatzes. Ich versuche Ihnen das mal an einem Beispiel klarzumachen, dem Beispiel der Lüge. Also Lügen ist nach Kant nicht deswegen falsch, weil es aus einem falschen Charakter heraus geschieht oder weil die Konsequenzen für die Gesellschaft oder das Gegenüber schlecht sind, sondern Kant sagt, was würde passieren, wenn die Welt so beschaffen wäre, dass alle Menschen ständig lügen würden? Und dann sagt Kant, dann würde standardmäßig niemand jemand anderem etwas glauben. Also wenn sie wüssten, dass ich sie jetzt im nächsten Satz anlügen werde, dann würden sie gar nicht damit rechnen, dass ich ihnen die Wahrheit sage. Und paradoxerweise könnte ich sie dann aber nicht mal mehr anlügen. Warum? Lüge basiert ja darauf, dass sie mir erstmal glauben, dass ich die Wahrheit sage. Wenn aber die Lüge eine Art Naturgesetz wäre, dann könnte ich sie nicht mal mehr anlügen. Und da sehen Sie, das ist irgendwie logisch inkonsistent. Also die Lüge als Grundsatz, als handlungsfester Handlungsgrundsatz zerstört sich selber. Und deswegen ist das falsch. Ja, und rein auf dieser, wenn man so will, formalen Ebene denkt Kant. Ja. Womit Kant dann auch deswegen nicht umgehen kann, ist jemand, der sagt, der so böse ist, dass er sagt, ja, ich möchte aber die Wahrheit selber vernichten. Und dann ist es auf einmal nicht mehr widersprüchlich. Und das können Sie mit allem machen. Das würde jetzt zu weit führen, aber nur, dass Sie ja sehen, so ist die moderne Moralphilosophie, also zumindest nach Kant, aufgestellt. Ja, in diesem formalen Verständnis der Moral als einer Gebots- bzw. Verbotsmoral, die sich nicht mit der Frage befasst, wie das Leben des Menschen, der dieser Moral unterworfen ist, gelingen kann, liegt nun eine enorme Überforderung des Menschen. So gesehen überrascht es nicht, dass es heute nur wenige gibt, die bereit sind, den Forderungen der kantischen Moralauffassung zu folgen. Es mögen sich noch so viele auf Kant berufen. Stattdessen gibt es in der Regel nur ein oberflächliches Sich-Beziehen auf kantische Versatzstücke, etwa auf die Autonomie, das klingt so schön, die allerdings nicht selten als Freifahrtschein für jedwede Selbstverwirklichung oder Selbstbestimmung missdeutet wird. Also eigentlich gerade für das Gegenteil, was Kant meinte, nämlich für Beliebigkeit jetzt in diesem Fall. In Wahrheit ist die kantische Autonomie das glatte Gegenteil solcher Beliebigkeiten, handelt Kant zufolge doch gerade nur der Autonom, der die von der Vernunft diktierte moralische Pflicht rigoros erfüllt. Die Alternative zum kantischen Pflichtrigorismus und zur relativistischen Alltagsmoral der Gegenwart ist eine an Aristoteles und Thomas von Aquin geschulte Ethik, die vom menschlichen Streben nach dem Guten ausgeht. Wobei das Gute zunächst noch gar nicht so sehr in moralischer Verengung aufzufassen ist, sondern schlicht als das zu verstehen ist, worin ein Streben seine Erfüllung findet. Die ethische Grundfrage lautet im Rahmen einer solchen Konzeption nicht, wozu bin ich verpflichtet, sondern worin findet der Mensch, worin finde ich meine Erfüllung? In einer so verstandenen Ethik geht es also darum, die dem Menschen und seinem Streben nach Erfüllung, also seinem Glücksstreben, angemessenste Lebensführung zu identifizieren. Möglich ist dies offenkundig nur, wenn es überhaupt so etwas gibt wie ein allgemeines menschliches Wesen, eine menschliche Natur. Denn nur dann lassen sich auch allgemeinverbindliche Aussagen darüber treffen, wie eine gute, ja die beste Lebensführung des Menschen aussieht. Der Gedanke einer menschlichen Natur, die dann auch noch ethisch relevant und sogar leitend ist, erscheint heute vielen fremd oder sogar abwegig. Selbst wenn sich objektiv gültige Aussagen über die menschliche Natur treffen ließen, würde man dann nicht immer noch einen sogenannten naturalistischen Fehlschluss begehen, das heißt von einem Sein unerlaubterweise auf ein Sollen schließen. Also etwa, es wäre absurd zu sagen, ja, es regnet und daraus folgt, es soll auch regnen. Ja. Und tut man hier nicht etwas Ähnliches, wenn man so mit der Natur des Menschen ethisch argumentiert. Nun käme bei einem Tier niemand darauf zu leugnen, dass es artgemäßes Verhalten und artgemäße Lebensbedingungen gibt und dass diese Realitäten normative Implikationen haben. Also denken Sie daran, dass man irgendwie einen natürlichen Defekt oder auch eine Krankheit identifiziert bei einem Tier. Was tut man da? Man nimmt eigentlich per Definition ein Urteil vor, dass etwas nicht sein Sollendes vorliegt. Deswegen ist es ja ein Defekt. Ja, und zugleich impliziert dieses Urteil, dass es einen sein sollenden Standardfall gibt, an dem man diesen Defekt oder diese Krankheit oder diese Fehlfunktion misst. Und die so verstandenen Naturen von Tieren können dann sogar auch für den Menschen normativ relevant werden, wenn es zum Beispiel darum geht, wie der Mensch diese Tiere zu halten oder zu behandeln habe. So wird beispielsweise die Tierhaltung in der Nahrungsmittelindustrie oder auch in Zoos genau nach solchen Kriterien der Artgemäßheit moralisch evaluiert und gegebenenfalls kritisiert. Der Verweis auf normativ relevante Naturen ist daher etwas ganz anderes als der Versuch, aus kontingenten Tatsachen einen Sollensatz herzuleiten. Also nochmal aus dem Umstand, dass es regnet, folgt nicht, dass es regnen soll. Und aus dem Umstand, dass die Grenzen eines Landes de facto nicht kontrolliert werden, folgt nicht, dass sie nicht kontrolliert werden sollten. Aus der Tatsache jedoch, dass Elefanten Familien bzw. Herdentiere sind, scheint sehr wohl zu folgen, dass sie von Menschen in Zoos nicht alleine gehalten werden sollten. Der naheliegende Hinweis, dass der Mensch jedoch kein Tier sei, zumindest kein gewöhnliches, da er ja über Rationalität und einen freien Willen verfüge, ist zutreffend und ich höre ihn jedes Mal, wenn ich über das Naturrecht spreche. Stimmt, der Mensch kann sich aus freiem Willen in seinem Handeln an rationalen Gründen orientieren. Daraus folgt aber nicht, dass er keine normativ relevante Natur, wie wir sie Tieren ohne weiteres zuerkennen, hätte. Ganz im Gegenteil. Die Fähigkeit, für rationale Gründe empfänglich zu sein, sich einen solchen Vortrag anzuhören zu können, ja, und sein Handeln freiwillig an guten Gründen auszurichten, ist selbst Teil der menschlichen Natur. Das ist das, was uns zu Menschen macht. Ja, das ist die Fähigkeit, die und so will achtbildende spezifische Differenz darstellt, die den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet. Die Einsicht, die daraus folgt, ist, dass die radikale Dichotomie von Sein und Sollen nicht aufrechtzuerhalten ist. Und dass es eben auch eine normative Bedeutung der menschlichen Natur gibt. Und dies anzuerkennen, scheint mir sogar zum Kernbestand des im weitesten Sinne konservativen Denkens zu gehören. Der grundsätzliche Realismus des Konservativen macht ihn nämlich der Einsicht zugeneigt, dass das, was zu tun, richtig ist, nicht einfach vom Menschen selbst hervorgebracht oder konstruiert, postuliert wird und so weiter, sondern ihm von seiner Natur oder letztlich auch von Gott vorgegeben ist. Ist die Existenz einer Natur des Menschen im skizzierten Sinne anerkannt? So folgt daraus, dass die bestmögliche Realisierung dieser Natur auch das bestmögliche Menschsein und damit ein erfülltes Leben bedeutet. An dieser Stelle ist nun auf den Begriff der Tugend zu rekurrieren, der am besten im Sinne der Tauglichkeit zu verstehen ist. Tugenden sind frei nach Aristoteles jene dauerhaften Charakter, Dispositionen, Haltungen, die einen rationalen und daher bestmöglichen Umgang mit den menschlichen Strebungen garantieren. Der Tugendhafte trifft verlässlich die Mitte zwischen zwei schädlichen Extremen. So vermeidet zum Beispiel der Mutige sowohl die Feigheit als auch den Übermut, also die Tollkühnheit. Der Mäßige sowohl die Ausschweifung als auch die Unempfindlichkeit, also den übertriebenen Asketismus, vor dem man sich besonders bei den Preußen in Acht nehmen muss. Und jeder Mensch strebt notwendigerweise danach, was er für gut hält. Der Tugendhafte aber zeichnet sich dadurch aus, in konkreten Situationen das nur dem Anschein nach Gute vom wirklich Guten unterscheiden zu können. Der Tugendhafte ist vor allem auch in der Lage, unterschiedliche Güter situationsspezifisch auf angemessene Weise zu gewichten. So weiß der Tugendhafte beispielsweise von der Lust, die im Genuss schmackhaften Essens liegt, wird ihr aber im Gegensatz zum Völler nicht auf Kosten der eigentlichen Funktion der Nahrungsaufnahme, nämlich Erhalt der Gesundheit und Stärkung des Leibes, nachgehen. Der tugendhafte Mensch verfügt zudem nicht nur über wenige Tugenden, sondern zumindest in einem gewissen Maße über alle. Denn die verschiedenen Tugenden sind aufeinander bezogen und bedingen sich wechselseitig. So ist es etwa nicht möglich, gerecht zu sein, ohne auch die Tugend des Mutes zu besitzen. Denn gerecht zu handeln bedeutet manchmal eben auch, seine Angst zu überwinden und mutig zu sein. Der wahrhaft tugendhafte Mensch verfügt daher über eine innere Prägung, die ihn in die Lage versetzt, in jeder möglichen Situation auf bestmögliche Weise zu handeln. Und diese Perfektion des Charakters und die daraus folgende Optimierung der Handlungsfähigkeit ist letztlich nicht ein bloßes Mittel hin zu einem Glücksmoment, das sich irgendwann einstellt. Nein, dieses tugendhaft Sein ist selber das bestmögliche Leben des Menschen. Ja? Hierin bestimmt eigentlich die Vollendung oder die Vollkommenheit, die wir suchen. Wem es gelungen ist, einen tugendhaften Charakter auszubilden, wird das richtige Handeln nicht als einen äußeren Zwang erleben, sondern als das ihm wesensgemäße Tun. Und das ist der Grund, warum im Rahmen einer Tugendethik zunächst nichts oder wenig von moralischen Geboten oder Pflichten die Rede ist. Das tugendhafte Leben ist schließlich zum Besten des Menschen und daher in seinem rationalen Eigeninteresse. Und Sie sehen jetzt, Moral und Eigeninteresse kommen hier eigentlich auf ganz natürliche Weise, automatische Weise zusammen. Der Mensch ist allerdings auch ein endliches Wesen. Ja, mehr noch, der Mensch scheint, wie Kant dies formuliert hat, aus so krummem Holze, dass daraus nichts ganz Gerades gezimmert werden könne. Oder theologisch gesprochen, der Mensch ist eine gefallene Kreatur. Der gemeinsame Nenner all dieser Formulierungen ist, dass es ein dem Menschen innewohnendes Hemmnis zu geben scheint, seine Natur auf vollkommene Weise zu verwirklichen. Obwohl er nach Erfüllung strebt, scheint er nicht ohne weiteres imstande, den dazu tauglichen, also tugendhaften Weg auch zu beschreiten. An dieser Stelle kommen nun die moralischen Gebote und Sollensätze ins Spiel. Wohlverstanden sagen diese dem Menschen nichts anderes als das, was zur glücksbringenden Realisierung seiner Natur notwendig ist. Deutlich ist dieser ursprüngliche Bezug der moralischen Gebote auf das Glück etwa noch im vierten der 10 Gebote zu sehen, wo das richtige Verhältnis zu den Eltern und den Vorfahren als Voraussetzung für ein erfülltes Leben betont wird. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. So kennen wir es. Aber in der vollständigen Version, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, dir geben wird. Insofern die so verstandene Moral aus der Natur des Menschen folgt, beziehungsweise auf deren vollkommene Realisierung zielt, lässt sich auch vom natürlichen Gesetz, von der Lex Naturalis der Moral sprechen. Im Deutschen hat sich für das natürliche Gesetz der etwas irreführende Ausdruck des Naturrechts etabliert. Und irreführend ist es deswegen, weil wenn wir Naturrecht hören, also zumindest ging es mir lange Zeit so, denke ich erstmal, da gibt mir der Natur bestimmte Anspruchsrechte, die ich dann irgendwo einklagen kann. Bei wem? Ja, die Natur ist so unwillig, ja, dann muss es doch bei Vater Staat sein. Aber der eigentliche Gedanke hinter dem Naturrecht ist, dass es ein Naturgesetz ist. Also ein Gesetz, das zu befolgen uns gegeben ist, wenn wir uns als Menschen unserer, der uns angemessenen Natur realisieren wollen. Ja, und das verändert die Perspektive auf das Naturrecht gänzlich, denke ich, wenn man das einmal gesehen hat. Obwohl die auf der Natur des Menschen aufbauende Tugendethik das gute Leben des Einzelnen im Blick hat, berücksichtigt sie aber ausdrücklich auch die soziale Natur des Menschen. Der Mensch ist nämlich nicht nur ein vernunftbegabtes Tier, sondern auch ein gemeinschaftliches Lebewesen, ein Zoon Politikon. Zum einen gibt es viele Tugenden, man denke insbesondere an die Gerechtigkeit, die sich nur in der Interaktion mit anderen realisieren lassen. Zum anderen gilt, dass sich die individuelle Identität des Menschen nur im Rahmen sozialer Kontexte herausbildet und bewährt. Zuerst innerhalb der Familie, dann aber auch in anderen gesellschaftlichen Sphären. Also denken Sie mal etwa an die Art und Weise, wie Sie antworten, wenn man Sie fragt, wer sind Sie? Ja. Also philosophische Scherzkekse sagen dann ja, ich bin ich. Ich habe überhaupt nichts gesagt, das können wir alle sagen. Oder Sie können ganz bescheuert, jetzt nicht also naturalistisch in einem falschen Sinne antworten, indem Sie sagen, ja, grüß Gott, ich bin 1,75, ich habe blaue Augen, braune Haare und dann sagen die Leute, ja, tut mir leid, Sie haben meine Frage falsch verstanden. Ja, womit antworten wir auf solche Fragen? Wir sagen, ja, ich bin Sohn, ich bin Vater, ich bin Mutter, ich bin Ehemann und dann sagt man vielleicht auch den Beruf, in welchem Verein man Mitglied ist, welche Partei man sich engagiert, ob man im Gemeinderat sitzt und all diese Dinge benennen eigentlich soziale Rollen, die wir freiwillig übernehmen und ausfüllen. Ja, und das meine ich, dass in eine gehaltvolle Antwort auf die Identitätsfrage eigentlich auf das Soziale verweist. Also das ist ein nicht nur, aber auch ein ganz besonderer Hegel-Punkt. Aber ich erspare Ihnen jetzt Hegel, aber die Pointe ist hoffentlich auch ohne ihn klar. Ja, und das Gemeinwesen oder der Staat ist, wenn es um diese sozialen Identitäten geht, die umfassendste soziale Sphäre, innerhalb derer alle verschiedenen sozialen Rollen und die ihnen entsprechenden Institutionen ihren Platz finden. Und auf diese Weise erweist sich der Mensch seiner Natur nach als ein staatliches Lebewesen, wie das eben auch schon Aristoteles formuliert hat. Die Gemeinschaftsbezogenheit des Menschen ist daher nicht als eine Dreingabe zu seiner Individualität zu verstehen, sondern vielmehr als sein Wesenszug. Menschsein heißt Menschsein in Gemeinschaft. Aufgrund dieser grundlegenden Verwiesenheit des Individuums auf die Gemeinschaft ist auch die Ethik als Lehre vom guten, erfüllten Leben letztlich nicht ohne die Politik zu verstehen. Und jetzt sehen Sie hoffentlich, warum ich diesen langen Ausflug hin zur Tugendethik genommen habe. Das bestmögliche Leben des Zoon Politikon und Mensch vollzieht sich innerhalb des bestmöglichen Staatslebens. Die Staatslenker müssen zur Erreichung dieses Ziels nicht nur selbst in höchstem Maße tugendhaft sein, sondern auch noch über spezifisch politische Tugenden verfügen. Insbesondere über das, was Thomas von Aquin politische Klugheit, Prudentia Politica, nennt. Vielleicht ein Wort zur gewöhnlichen, nicht politischen Klugheit. Also die gewöhnliche Klugheit ist eine Art ethische Leittugend und besteht im Kern in so etwas wie kontextsensitiver, sittlicher Einsicht. Wer klug in diesem Sinne ist, also im nicht politischen Sinne ist, weiß, welche Mittel in einer konkreten Situation zu ergreifen sind, also hier und jetzt, um sie auf tugendhafte, das heißt auf das gute Leben zu befördernde Weise zu meistern. Und die politische Klugheit dagegen richtet sich jetzt nicht auf das individuelle Wohl, sondern eben auf das Gemeinwohl. Grob gesagt besteht die Prudentia Politica darin, dass die Regierenden unter konkreten Umständen Entscheidungen treffen, die das Gemeinwohl des ihnen anvertrauten Gemeinwesens fördern. Hierzu zählt insbesondere die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, ohne die das Vertrauen der Bürger zueinander und in den Staat erodiert, wodurch wiederum das Gemeinwesen im Ganzen bedroht würde. oder wird. Damit komme ich zum dritten Teil, nämlich zur Moral und der Migration. Ja, vor dem Hintergrund dieser tugendethischen Skizze lässt sich nun die Frage nach der Migration und ihrer Begrenzung beantworten. Von uneigentlicher oder nur nachgeordneter Bedeutung ist das Verhalten des Individuums. Die Frage, wie man sich als Einzelner gegenüber Fremden im eigenen Land verhalten sollte, ist aus Sicht der Tugendethik verhältnismäßig leicht zu beantworten. Wer einem notleidenden Menschen begegnet, ist zur Hilfeleistung angehalten, unabhängig davon, welche Nationalität oder welchen Aufenthaltsstatus diese Person hat. Mitleid und Hilfsbereitschaft sind Tugenden. Also ich hoffe, niemand käme auf die Idee zu meinen, es sei irgendwie moralisch gerechtfertigt oder gar irgendwie konservativ oder rechts, wenn man einen Menschen, der am Straßenrand um Hilfe bettelt, weil er irgendwie vom Auto angefahren wurde, erstmal nach dem Aufenthaltsstatus zu fragen. Ja? Wäre mir auch unbekannt, dass das je jemand gefordert hätte, auch wenn das vielleicht manche, die politisch links sind, denken. Also, Mitleid und Hilfsbereitschaft sind Tugenden. Allerdings zeichnen sich Mitleid und Hilfsbereitschaft als Tugenden gerade dadurch aus, dass sie situationsadäquat, also denken Sie wieder an die Klugheit, situationsadäquat die gesunde Mitte zwischen zwei zerstörerischen Extremen treffen. Zu vermeiden ist sowohl der verhärtete Egoismus, der die Not des anderen ausblendet, als auch der altruistische Leichtsinn, durch den man sich selbst und die einem Anvertrauten in Gefahr bringt. Also wer einem Unfallopfer erste Hilfe verweigert, weil er seine Kleider nicht schmutzig machen möchte, tut mir leid, ich muss zum Vortrag, ja, ist auf die erste Weise lasterhaft. Wer hingegen einen offenbar psychisch verwirrten Obdachlosen oder Drogenabhängigen ohne Sicherheitsvorkehrungen über Nacht zu seiner Familie ins Haus lässt, handelt ebenfalls nicht tugendhaft. Ja, und auch nicht übermäßig tugendhaft, sondern eben lasterhaft, ja, nämlich völlig unvorsichtig, leichtsinnig. Die eigentlichen Probleme mit der Migration sind aber nicht auf diese Art individuell, sondern eben politisch. Es geht darum, wie Migration durch politische Entscheidungen geregelt werden soll. Wie die bisherigen Überlegungen zeigen sollten, schließt die politische Dimension die ethische nicht aus. Im Gegenteil, das politische Handeln unterliegt selbst dem moralischen Urteil, ob es dem in der menschlichen Natur verankerten moralischen Gesetz, also dem natürlichen Gesetz, entspricht oder nicht. Der zentrale ethische Maßstab beim politischen Handeln ist dabei aber das Gemeinwohl. Die erste Aufgabe und Pflicht der politisch Verantwortlichen ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Ohne sie ist ein gelingendes, tugendhaftes Leben kaum möglich, droht doch in einem von Chaos und Unsicherheit geprägten Staat, dann müsste man eher Failed State oder Pseudostaat sagen, im Extremfall sogar der Rückfall des Menschen in nahezu tierhafte Überlebensstrategien. Dass Massenmigration, insbesondere aus kulturfremden Ländern, destabilisierende Effekte hat, ist kaum zu leugnen. Rolf-Peter Sieferle hat etwa nachdrücklich für die Unvereinbarkeit von Sozialstaat und Masseneinwanderung argumentiert, so ja der Untertitel seines Buches »Das Migrationsproblem« von 2017. Der Hauptgrund für diese Unvereinbarkeit liegt Sieferle zufolge darin, dass die Massenmigration die Solidarität und das Vertrauen untergräbt, die für den Sozialstaat notwendig sind. Bestätigung findet diese Diagnose auch durch die bekannte Studie des US-amerikanischen Politologen Robert D. Putnam über die negativen Effekte von ethnischer und kultureller Diversität. Putnam, der als Liberaler über seine empirischen Erkenntnisse zunächst verstört war und daher mit der Veröffentlichung eines Fachaufsatzes zögerte, und zwar mehrere Jahre, fand heraus, dass ethnische Diversität mit niedrigerem Vertrauen in die Mitbürger, geringerer Kooperation und weniger Freundschaften korreliert. Kurz, Diversität ist, anders als das politisch korrekte Mantra der Gegenwart behauptet, in diesen Hinsichten keine Stärke, sondern eine Schwäche. Die polizeilichen Kriminalitätsstatistiken in Deutschland seit 2015 zeigen außerdem eine deutliche Überrepräsentation bestimmter Ausländergruppen, insbesondere bei schweren Gewalt- und Sexualdelikten. Im Mainstream-Diskurs werden solche Fakten nur ungern zugegeben. Und selbst wo sich die hässliche Realität nicht mehr leugnen lässt, werden migrationskritische Erwägungen oft als nationaler Egoismus diskreditiert. Die Moral gebiete, Flüchtlingen, Schutzsuchenden und Migranten aller Art zu helfen, selbst wenn dadurch schädliche Wirkungen für das Gemeinwesen hinzunehmen seien. Also denken Sie mal an den immer oft wiederholten Topos. Ja, wäre es denn besser gewesen? Irgendwo anders wäre ein Mensch abgestochen oder vergewaltigt worden? Ja, das ist genau diese moralistische Logik, die da zum Ausdruck kommt. Genau dies ist aber nun in Wahrheit, wie Sie jetzt hoffentlich sehen, keine moralische, sondern eben eine moralistische Sicht auf die Dinge. Für normative Forderungen, die vor den negativen Folgen der Masseneinwanderung die Augen verschließen, gilt folgende Abwandlung der oben zitierten Aussage Ratzingers. Eine Moral, die die Sachkenntnis der politischen Gesetze überspringen zu können meint, ist nicht Moral, sondern Moralismus, also das Gegenteil von Moral. Die Sicherung und Förderung des Gemeinwohls ist die zentrale Aufgabe der Politik, und zwar gerade aus ethischer Sicht. Denn das ist der entscheidende Beitrag, den die Politik zum guten, gelingenden Leben des Menschen zu leisten hat. Politiker und Staatslenker, die durch Massenmigration zur Destabilisierung ihrer Länder beitragen, zeigen, wo man bösen Willen ausschließen kann, zumindest einen Mangel an politischer Klugheit. Wie jedes lasterhafte Handeln entspricht auch dieses nicht dem natürlichen Gesetz, der Lex Naturalis, also dem Naturrecht und damit der Moral. Die politisch Verantwortlichen sind den Bürgern gegenüber naturrechtlich, also moralisch verpflichtet, sie vor den negativen Folgen der Massenmigration zu bewahren. Gibt es aber nicht auch so etwas wie staatliche Hilfspflichten anderen Ländern und ihren Bürgern gegenüber? Gibt es, anders gefragt, kein allgemeines Menschenrecht auf Migration oder zumindest Asyl, ein Recht, dem Staaten unabhängig von der Nationalität der Migrationswilligen und Schutzsuchenden entsprechen müssen? Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte antwortet auf diese Fragen in einer dem natürlichen Gesetz angemessene Weise. Was das Recht auf Asyl, also Artikel 14, betrifft, wurde bereits darauf verwiesen, dass es ausschließlich darum geht, Zitat, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Es handelt sich also nicht um ein individuelles Anspruchsrecht fremden Staaten gegenüber, sondern um den naturrechtlich einleuchtenden Satz, dass kein Gemeinwesen seinen Bürgern verbieten darf, andernorts Sicherheits- und Schutz zu suchen. Was wiederum die allgemeine Migrationswilligkeit betrifft, lautet Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wie folgt. Zitat: Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Zitat Ende. Auch hier ist also klarerweise nicht die Rede davon, dass man ein natürliches Anspruchsrecht darauf hätte, Teil eines fremden Gemeinwesens zu werden. Umgekehrt hat auch kein Gemeinwesen die Pflicht, alle Migrationswilligen bei sich aufzunehmen. Was auch absurd wäre, liegt der naturrechtliche Zweck eines jeden Gemeinwesens doch in der Sicherung und Förderung des je eigenen Gemeinwohls. Dennoch lässt sich aus den bisherigen tugendethisch-naturrechtlichen Überlegungen eine gewisse migrationsbezogene Hilfspflicht von Staaten herleiten. Um das einzusehen, muss die internationale Verflechtung eines jeden Staates betrachtet werden. Das Gedeihen des eigenen Gemeinwesens lässt sich nicht von den guten Beziehungen zu anderen Ländern, insbesondere zu seinen Nachbarn, entkoppeln. Die politische Klugheit wird daher immer auch die gelingenden internationalen Beziehungen in den Blick nehmen und dazu unter anderem Tugenden wie Friedfertigkeit, Gerechtigkeit oder eben auch Hilfsbereitschaft entwickeln und an den Tag legen müssen. Das Leben des Menschen als Zoonpolitikon glückt am ehesten im Rahmen eines guten, gedeihenden Gemeinwesens, das wiederum seinen Beitrag zu einer friedvollen und stabilen internationalen Ordnung leistet. In diesem Sinne könnte beispielsweise die temporäre Aufnahme von Menschen aus einem von Naturkatastrophen oder Krieg gebeutelten Nachbarland ein naturrechtlich gebotener Akt sein, der nicht mit der primären Pflicht der Staatsführer, das Gedeihen des eigenen Gemeinwesens zu sichern, kollidieren muss. Solche und ähnliche Hilfsmaßnahmen dürften im Übrigen auch Ausdruck des Willens einer wahrhaft tugendhaften Bevölkerung sein. Es gehört schlicht zum ethischen Selbstverständnis tugendhafter Bürger, dass nicht nur sie privat, sondern auch ihr Gemeinwesen notleidenden Fremden Hilfe zukommen lässt. Ja, ich komme zu meinen abschließenden Bemerkungen. Das Ziel meines heutigen Vortrags war begrenzt, sehr begrenzt. Es ging darum, die Kritiker der Massenmigration gegen den Vorwurf zu verteidigen, sie würden sich aus egoistischen Gründen gegen moralische Gebote, die für offene Grenzen sprechen, wenden. Stattdessen wollte ich deutlich machen, dass die Abwehr der negativen Effekte unkontrollierter Migration als politisches Gebot der Klugheit zugleich naturrechtlich-moralischen Charakter hat. Das Gemeinwohl des eigenen Gemeinwesens zu fördern, ist eine moralische Pflicht derjenigen, die für dieses Gemeinwesen politische Verantwortung tragen. Die Bürger wiederum haben ein moralisches Recht darauf, dass die politisch Verantwortlichen dieser Pflicht gerecht werden. Unbehandelt blieben dagegen zahlreiche Detailfragen in meinem Vortrag, etwa welche genauen migrationspolitischen Maßnahmen vom politischen Asyl bis hin zur Anwerbung von Facharbeitern ein bestimmter Staat in einer konkreten historischen Situation ergreifen sollte. Die entsprechenden Antworten sind ohnehin nicht mehr auf theoretischer, sondern auf empirisch-praktischer Ebene zu geben, vornehmlich durch die reale Ausübung der Tugend der politischen Klugheit. Als Philosoph bin ich somit am Ende meines Lateins und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.